Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu, heute mit einem Entwicklergespräch mal wieder und dazu habe ich mir den Michael Hartinger eingeladen. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Manu, freut mich hier zu sein.
Du stellst dich am besten kurz vor, das bist du jetzt wahrscheinlich gewohnt so als frischer Studio-Chef. Stimmt. Dann mach doch mal kurz so diesen Elevator-Pitch, wer bist du, was macht ihr?
Genau, ich bin der Michael Hartinger, 37 Jahre, wohne in Wien, habe mir vor circa genau einem Jahr vorgenommen, ein Indie-Game-Studio zu gründen und ein sehr schräges Mobile-Game zu machen, habe auf dem Weg zwei Freunde und Kollegen gefunden, die mit mir das Spiel dann ab Jänner gemacht haben und letzten Donnerstag ist es für iOS erschienen, zwei Wochen für Android. Das Spiel heißt Shooting Stars.
Ja, das und für alle deutschsprachigen, für alle deutschen Zuhörer, Jänner ist Januar.
Genau.
Ja, genau.
Januar. Stimmt.
Ist euer erstes Spiel, gell? Und ihr habt das Studio damit quasi aufgemacht.
Genau. Also, ich habe das Indie-Game Studio mit meinen zwei Kollegen gegründet, um das erste Spiel rauszubringen. Das ist das erste Projekt.
Jetzt, bevor wir da fragen, wieso und warum, vielleicht mach doch einfach mal noch kurz so eine kleine Erklärung, um was es bei dem Spiel geht oder was für eine Art von Spiel es denn ist. iOS hast du ja schon gesagt, ist also ein Mobile-Game.
Genau, also ein Mobile-Game ist ein Mobile-Schmapp, also Shoot-em-up mit Roguelike-Elementen. Mhm. Die Story ist, dass Aliens, die Stars und Celebrities der Welt infestiert haben und das Regenbogen-Einhorn gibt einen Hipster mit Vollbart und Brille eine laserschießende Katze in die Hand und ein Hoverboard und der muss sich darum kümmern.
Sehr zielgruppenorientiert, oder?
Ja, es war mal unser Ziel. Shooting Stars soll sein wie das Internet, nur leider ohne Porn.
Ja, das ist ja vielleicht der Bonuslevel oder so.
Wenn man Extension, vielleicht irgendwann mal eine Extension.
Wie seid ihr auf dieses, also warum dieses Spiel, wie war so dieser Prozess zu sagen, kam das aus der Idee heraus, wir wollen unbedingt dieses Spiel machen, dafür gründen wir ein Studio, oder kam die Idee zuerst zu sagen, wir wollen jetzt Spiele entwickeln und was machen wir als erstes?
So ähnlich. Also eigentlich wollte ich schon immer Spiele entwickeln, habe deswegen auch eine Ausbildung als Programmierer gemacht in meiner Jugend. Danach hat es sich aber so ergeben, dass ich bei einer großen Bank als Backend-Programmierer, Java-Programmierer angefangen habe und da sehr lange geblieben bin. Nach 10 Jahren habe ich mich dann 3,5 Jahre um meine Kinder gekümmert, bin in Vaterkarenz gegangen. Mhm. Dann bin ich wieder zurück zur Bank und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich 36, wenn ich jetzt wirklich nie ein Spiel mache, dann wird das bestimmt nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kündige ich heute, fange in 2 Monaten an, alles vorzubereiten, finde mir die Leute, die mit mir mitmachen und gehe es einfach an.
Ist ja auch eine mutige Entscheidung, oder? Viele versuchen es ja so nebenher in der Freizeit zu machen, bis sich es irgendwann trägt.
Genau, das wollte ich irgendwann einmal auch, aber habe gemerkt, da fehlt mir dazu die Energie mit zwei Kindern im hohen Alter. Das geht irgendwie nicht. Und eigentlich gibt es ein paar Skills, die ich einfach nicht besitze, so wie zum Beispiel 2D-Art zu machen oder sich um jedes Detail, technische Detail zu kümmern. Deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche mindestens zwei Leute. Einen kompletten 2D-Artist und einen richtigen Hardcore-Programmierer. Und ich halte das Ganze zusammen und versuche mich als Game-Designer. Und das ist auch aufgegangen, ja.
Habt ihr, also du bist jetzt für Game Design zuständig und wenn ich es auf der Webseite richtig sehe, so ein bisschen für den Business Part, also quasi so Geschäftsführung und so, nehme ich mal an.
Genau.
Und deine zwei Mitgesellschafter, Kollegen, hast du sie angestellt? Seid ihr zusammen Gründungsväter oder wie ist da die Aufteilung?
Drei Co-Founder. Wir sehen uns, das ist ein Projekt, dass wir jeder zu einem Drittel genauso viel reinsteckt und wir werden auch alles, was rauskommt, dritteln. Also sind einfach drei Co-Founder von der Firma.
Genau, das sind der Alexander, der macht wahrscheinlich die Programmierung und Stefan macht dann das Design.
Genau.
Sehr schön. Grüße an dieser Stelle.
Genau, Grüße.
Wie hast du die zwei Menschen gefunden? Hast du, kanntet ihr euch alle schon vorher oder ist das so ein Freundschaftsding gewesen? Wie bist du darauf gekommen?
Na, lustigerweise, also der Alexander, das war ein Kollege von mir in der Bank, den habe ich eigentlich plump abgeworben.
Die arme Bank, sag mal. Wir haben jetzt ja niemanden mehr.
Oh doch, das ist eine große Bank mit sehr vielen Angestellten, wir überleben das. Und den Stefan, den habe ich lustigerweise im Coworking Space kennengelernt, in dem ich mich reingesetzt habe, um das Ganze vorzubereiten und auszuarbeiten. Da habe ich mir gedacht, irgendwo auf der Welt muss es einen Designer geben, der für wenig Geld bereit ist, das genau mit mir ein Spiel zu machen. Und der ist mir dann gegenüber gesessen und hat gesagt, was machst du da? Hat gesehen, oh, das ist ein Spiel, boah, ich wollte so gern auch irgendwann mal ein Spiel machen. Und 3 Monate später gesagt, okay, wir haben einen Deal, nächsten 6 Monate arbeiten wir zusammen. Sehr lustig.
Das heißt, der Alexander hat auch seinen Job gekündigt dafür. Ja. Wie war das beim Stefan?
Stefan war vorher Designer für eine Agentur und hat dann selbst ein Startup gehabt mit einer Rezepte-App. Und nachdem die fertig war, hat er was Neues gesucht und da war zufälligerweise ich genau gegenüber.
Sehr schön. Jetzt ist ja, ihr seid in Österreich in Wien. Ihr seid jetzt nicht das erste Studio, was ich in Wien interviewt habe. Und wenn man so, sich so umschaut, ist die Szene in Wien ja schon relativ groß gewachsen, so was die Indie-Szene angeht. Seid ihr zufällig jetzt Wiener oder seid ihr für das Studio nach Wien?
Nein, also wir sind eigentlich alle, ich bin schon seit 15 Jahren jetzt in Wien. Ursprünglich ist keiner von uns aus Wien, aber der Alexander ist schon 5 Jahre in Wien und der Stefan auch schon 6 Jahre. Also Wien ist schon eine sehr lebenswerte Stadt und es gibt auch wirklich gerade Indie-Game-mäßig ziemlich viele Leute, mit denen man sich austauschen kann. Also das macht schon Spaß, hier zu sein und Kollegen zu treffen oder Gleichgesinnte.
Ich habe generell das Gefühl, dass die Atmosphäre auch politisch irgendwie für zwar in vielen Bereichen schwieriger ist bei euch, aber die was die Förderungsprogramme und sowas angeht, dass da ein bisschen mehr kulturell auch stattfindet, gell, als in Deutschland.
Das glaube ich schon, ja. Wir haben auch eine Förderung bekommen von der Stadt Wien. Und die Stadt Wien oder auch Österreich ist sehr nett und fördert kreative Projekte eigentlich recht gern. Wenn sie nachhaltig und irgendwie wirtschaftlich sind und es das Projekt irgendwie den Anschein hat, dass es fertig wird, dann lassen sich diese Förderstellen schon überzeugen, dass sie auch ihr Geld springen lassen für so kreative Ideen, was natürlich sehr hilft für Firmengründungen und neue Projekte, wo man etwas mutiger sein muss.
Jetzt wollte ich nochmal auf den Punkt zurück. Jetzt habt ihr euch 3 da gefunden. Ihr habt irgendwie auch dann gesagt, okay, wir machen da gleich eine richtige Firma draus, was ja sehr löblich ist. Wie sieht's denn aus mit so Businessplan oder Businessplanung im Generellen? Weil ich meine, wenn man jetzt sagt, Spiele entwickeln, ja, klar, da weiß man ja sofort, was man damit machen will. Habt ihr euch dann auf iOS jetzt festgelegt oder war iOS so quasi die Überlegung, wir fangen mal mit Mobile an, weil man das in der Teamgröße gut machen kann? Oder seid ihr einfach überzeugt davon, dass Mobile der Zukunftsmarkt ist? Also wie waren da diese Überlegungen?
Eigentlich grundsätzlich wollte ich schon immer ein Spiel machen, aber etwas mit einer überschaubaren Größe. Und wir haben uns wirklich vorgenommen, in 6 Monaten das Spiel fertig zu bringen. Und da bietet sich eine Mobile-Plattform schon an. Also ich bin der festen Meinung, dass es Sinn macht, eher 2 Spiele im Jahr rauszubringen für Mobile und es mit denen zu versuchen, als wie alle 3 Jahre oder so. Weil eigentlich, es ist oft wie ein Glückstreffer, ob du jetzt einen Hit landest oder nicht. Du brauchst viel App-Liebe, ob du gefeatured wirst. Bei Google ist es genauso. Und da hat sich's angeboten und prinzipiell spiele ich sehr gern alles. Also ich bin ein großer Nintendo-Fan und Blizzard-Fan. Also PC und Nintendo-Konsolen, 3DS, auf die stehe ich sehr, aber ich bin auch auf Mobile sehr viel unterwegs. Und da geht mir eigentlich dieses Spielerlebnis, wie ich es von den Konsolen kenne, eher ab. Und das wollte ich wollte eigentlich versuchen, ein Spiel, das vielleicht Konsolenspieler auch gern spielen würden, einmal probieren für Mobile zu machen. Darum ist Shooting Star so, wie es geworden ist.
Deswegen auch eben die Wahl zum Schmupp, was ja so gesehen nicht sehr massentauglich ist wahrscheinlich, oder? Es ist ja schon ein Nischenspiel auch unter Konsolenspielern.
Ja, denke ich schon. Es war ziemlich groß in den 90ern, aber eigentlich wollte ich ein Diablo-artiges Spiel für Mobile machen und da habe ich sehr viele Prototypen gebastelt und natürlich, wenn du ein Mobile-Spiel machst, muss die Steuerung einfach spot-on sein. Ja. Ohne perfekte Steuerung kannst du mit einem Mobile-Spiel nichts schaffen. Und irgendwie von diesen Items und Loot und Character-Progression sind wir dann draufgekommen, dass ein Schmupp sich für das am besten anbietet. Also, aber wir wollten keinen Schmupp machen mit Raumschiffen, sondern eher mit
Mit Humor.
Mit Internethumor und mit kleinen Mengenhandy rumlaufen, also dass man irgendwie seine Perspektive hat im Spiel. Und da ist halt dann ein Schmuck draus geworden mit über 50 Items, die Art, wie du spielst, komplett ändern sollten.
Und du hast ja schon gesagt am Anfang, also ein Schmupp kennt man ja, also mit vielen Bullets, die rumfliegen. Stellenweise fühlt es sich ja auch wie so ein Bullet-Hell-Spiel an, wenn dann so die Bosse kommen. Aber es hat eben auch so dieses prozedurale Generierte, oder? Habe ich so das Gefühl. Also die Level sind, wenn ich das richtig erkannt habe, zufallsgesteuert oder ausgesteuert.
Genau. Ja. Ich bin ein großer Fan von Roguelikes, also wie zum Beispiel Binding of Isaac oder Nuclear Throne. Viel Action mit Roguelike-Elementen, das gefällt mir sehr. Und genau den Aspekt wollten wir auch in diesen Schmupp reinbringen. Also es ist wirklich eine kleine Evolution im Schmupp. Es wird jeder Boss, die Reihenfolge der Bosse, wie sie kommen, wird randommäßig entschieden. Welche Patterns geschossen werden, wird randommäßig entschieden. Da gibt es natürlich ein paar zusätzliche Attribute, wie weit du gerade bist, also die Schwierigkeit. Es wird einfach immer schwieriger. Und welche Items wann droppen, wird auch komplett random entschieden, sodass jedes Mal spielen mehr oder weniger ein neues Erlebnis ist.
Und auch so Daily Quests, was ja auch durchaus mit diesen Roguelikes Einzug gewonnen hat, gell? Dass es einen fest generierten Level gibt, quasi mit so einem Seed oder wie man das nennt.
Genau.
Und darauf basiert dann alle, dann kann man sich vergleichen. Also schon so diese typische Highscore-Jagd mit dann Screenshot-Posten und solchen Geschichten, ne?
Genau, das und der andere, dieser kompetitive Aspekt, das haben wir haben die erste Beta nach 6 Wochen schon rausgegeben und da haben wir eigentlich von den Features her eigentlich nichts gehabt, außer eine Highscore und die haben wir gleich online gestellt. Und es ist sehr gut angekommen und dann war es irgendwie klar, also diesen kompetitiven Aspekt müssen wir reinbringen. Und wenn aber sehr viel zufällig ist und jeder Run anders sein muss, musst du dir was überlegen, wie du die verschiedenen Spieler vergleichen kannst. Und da kommt dieses Daily Run, das mit Roguelikes gekommen ist, natürlich sehr zugute. Von Spelunky kennt man das erste Mal. Da hat man immer genau eine Chance, dass jeder die gleiche Welt mit den gleichen Items spielt und hast für einen Tag die Chance, der Erste in der Highscore zu sein. Und das kommt sehr gut an.
Ich finde auch diese Mischung ganz gut, eben zwischen diesem Roguelike zufallsbasiert, aber dann eben auch so einen vergleichbaren Level zu haben, weil sonst hast du immer das Gefühl, ja, natürlich hat der andere mehr Punkte, weil es war ja rein zufällig so, ja, da kamen halt nur leichte Gegner so. Das fühlt sich dann immer so ein bisschen nicht vergleichbar an. Deswegen sind diese Abschnitte dann ganz cool. Verrat mir mal noch, was passiert denn, wenn man 5 Bosse, es sind glaube ich immer 5, gell, die so aneinandergereiht sind?
Ja, es sind immer 5 Bosse, dann kommt der letzte Boss.
Ich sterbe immer vorher, was mache ich denn?
Üben. Also meiner Erfahrung nach.
Aber weißt du, was mein Problem ist? Also, es ist ja ein Schmupp und ich finde, die Steuerung ist eigentlich auch sehr gelungen, weil ich finde, Schmupp, man muss ja sehr feinfühlig steuern und man drückt ja einfach mit dem Daumen auf das Display und dann lenkt man halt links und rechts. Ich habe damit auch das Gefühl, dass ich sehr feinfühlig auch den Kugeln ausweichen kann, weil ich halt nicht erst die Übertragung habe mit einem Analogstick oder so. Ja? Aber so nach dem 2. oder 3., also so, ich sage jetzt mal nach 4 bis 6 Minuten, funktioniert es nicht mehr so gut bei mir, weil dann einfach das Display nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr so flutschig ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also so, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass diese Fläche, wo man mit dem Daumen dann, es klingt jetzt leicht anzüglich alles, aber wenn man dann mit dem Daumen so rumschrubbelt, irgendwann quietscht es. Jetzt klingt so bescheuert. Aber irgendwann quietscht das Display dann so und dann hat man so das Gefühl, man müsste jetzt eigentlich, ich weiß nicht.
Mit dem Daumen auf die Stirn greifen und dann hat man wieder ein bisschen Fett und dann geht es wieder leichter zum Spielen.
Also das war mein einziges Problem bei diesem Spiel, dass das nach einer Weile nicht mehr so richtig gut steuern lässt, aber eher so hardware-technisch bedingt durch das Display.
Ja, physisch bedingt. Ja, also entweder einen anderen Finger nehmen, mit dem Zeigefinger weiter tun oder einmal kurz auf die Stirn, das hilft normal.
Das probiere ich mit der Stirn. Ja. Gerade im Sommer ein sehr guter.
Genau.
Ja, und man hat natürlich so bei iPhone-Spielen typischerweise oder bei Smartphone-Spielen immer so ein bisschen das Problem, dass der Daumen halt im Blickfeld ist, gell?
Das stimmt, aber wir haben ja 2 Arten von Steuerung. Das ist die relative, da kann ich irgendwo auf dem Finger hingehen.
Geht gar nicht anders.
Ich sehe komplett die Hauptfigur, mit der ich ausweichen muss. Also das, mit der Steuerung sind wir jetzt mittlerweile sehr zufrieden und da bekommen wir auch wirklich gutes Feedback.
Ich würde auch empfehlen, die Steuerung zu nutzen, ja. So leicht mit dem Daumen unterhalb von dem Raumschiffchen, nenne ich es jetzt mal, von dem Hoverboard. Mhm. Und dann kommt man da ganz gut durch, ja. Also gefällt mir echt gutes Spiel. Gratuliere euch zu dem erfolgreichen Launch. Oder ist es erfolgreich? Das wäre jetzt meine Anschlussfrage. Wie? Ich glaube, am Tag werden ungefähr so viele Spiele auf iOS released, wie einem Feinde in eurem Spiel entgegenkommen, oder?
Ja, man sagt, jede Minute erscheint eine App. Eine App, aber das muss jetzt nicht Spiel heißen, aber das meiste davon sind natürlich Spiele, und also die Konkurrenz ist sehr, sehr groß. Ja. Den Launch würde ich schon als Erfolg sehen, weil wir erstens fast in allen Ländern gefeatured wurden von Apple, nicht ja, sehr prominent mit einem Riesenbanner im App Store, aber schon bei Best New Games auf der ersten, zweiten oder dritten Seite, je nach Swipe oder nach Displaygröße, das ist schon mal das, was du zumindest haben musst, um irgendwie sichtbar zu sein. PR-mäßig hat es in Deutschland und Österreich sehr gut geklappt, finde ich. Also alle Online-Medien in Österreich haben wir uns eine Geschichte gebracht. In Deutschland ist es auch sehr gut gelaufen, oder allein, dass ich jetzt im Podcast sitzen darf, ist schon ein PR-Erfolg, würde ich einmal sagen. Und das alles hilft natürlich, aber Premium-Apps, also das Spiel kostet 3 Euro oder 3 Dollar oder 2,50 Pfund, sind natürlich sehr schwer zum Anbringen heutzutage, weil es einfach eine Flut von extrem gepolischten Free-to-Play-Spieler gibt, die gratis sind. Und
vermeintlich gratis, ja.
Die zum Ausprobieren einmal gratis sind oder zum Reinkommen und danach eher Geld machen. Und das ist natürlich eine Riesenkonkurrenz, wo man als neues Game-Studio wirklich hart zu knabbern hat. Ich bin zufrieden mit dem Launch. Das Feedback von den Spielern ist sehr gut. Mhm. Es sind schon ein Haufen Spieler. Man sieht es ja auch in der Highscore. Die Daily Highscore fühlt sich minütlich. Also das gefällt mir sehr gut, aber es ist jetzt nicht so, dass das Geld wieder herin ist oder wir ausgesorgt haben oder irgendwas. Aber ich finde, da muss man einen langen Atem haben.
Und es wäre aber auch ein bisschen vermessen, wahrscheinlich so beim ersten Spiel zu sagen, das hat es gleich alles komplett getragen. So, gell? Ich meine, jeder kennt diese Geschichte, dass die Angry Birds-Macher, glaube ich, 50 Spiele veröffentlicht haben, die keine Sau interessiert haben, und das letzte war dann Angry Birds. Also diese Geschichte, die erzählt man sich wahrscheinlich unter iOS-Entwicklern
ständig.
Aber ich finde es immer wieder ein schönes Beispiel, dass es halt, Erfolg braucht halt auch seine Zeit und man muss halt einfach auch ein bisschen Glück haben. Ja. Und es kann das zweite, dritte, vierte Spiel sein, es kann halt auch erst das 150. sein. Ja.
Genau. Kommt
aus dem Atem drauf.
Also ich bin mit dem Launch sehr zufrieden, und jetzt kommt auch noch die Android-Version raus. Wir arbeiten gerade an einen Prototypen für Steam, wie das zum Beispiel mit Controller funktioniert und wenn man auch Coop lokal auf einem Screen mit 2 Helden spielen kann, und das fühlt sich schon sehr lustig an.
Auf der Vita hätte ich es gern, bitte.
Vita wäre sehr cool, aber Vita ist auf der Vita hätte ich es mir schon einmal gedacht, wie auch Touch passiert, dass man die Vita aufrecht hält, so wie am Handy, und vielleicht die Ultimates mit dem Hinter-Touchpad triggert, also das wäre vielleicht sehr cool, ja. Aber das muss halt wer finanzieren. Wir sind aber auf der Gamescom und ich werde nichts unversucht lassen, um die ganzen Plattformholder, also Sony, Microsoft, Nintendo, mich vorzustellen und sie ihnen das Spiel näher zu bringen und versuchen, da irgendeinen Deal an Land zu ziehen, weil ich denke, dass diese Evolution von Shoot'em'up mit Items, da kann man noch sehr viel rausholen, auch indem wir noch Items einbauen, zusätzliche Bosse, mehr verschiedene Hintergründe, also das ist für uns erst der Anfang.
Ja, klar, und ich meine, die großen Publisher haben ja durchaus auch jetzt ein Auge geworfen auf coole Indie-Spiele, die dann PSN Plus und sowas unterstützen und fördern. Genau. Wegen dem Geschäftsmodell wollte ich noch sagen, war das Absicht von euch zu sagen, also du hast ja selber gerade betont, als App, die 2, 3, 4, 5 Pfund Euro kostet, um das mal in einem Wort zusammenzufassen, hat man es deutlich schwerer. Jetzt ist ja euer Spielkonzept durchaus auch, es wäre ja auch geeignet, da ein Free-to-Play-Modell zu machen, sei es, dass du so und so oft am Tag Runden spielen darfst oder dass du Sachen freischalten, das wäre ja durchaus auch machbar gewesen. Ist es eine komplette politische Entscheidung von euch, weil ihr es nicht wollt? Oder glaubst du einfach dran, dass man so effektiv besser Geld verdienen kann?
Also, wir haben lange drüber diskutiert und wir sind zu dritt und unsere Entscheidungen fallen wir immer gemeinsam, und zu dritt ist das einfacher, weil es gibt immer eine Mehrheit.
Ja.
Und wir haben eigentlich nichts prinzipiell gegen Free-to-Play. Und wenn man es richtig macht und gut, ich finde zum Beispiel Hearthstone ist ein sehr gutes Free-to-Play-Modell, aber das ist komplett PvP-basiert. Aber wir haben uns das überlegt und sind aber zum Schluss gekommen, wenn wir wirklich in einem halben Jahr ein Spiel rausbringen wollen mit einem Gameplay, das funktioniert, dann werden wir es nicht schaffen, sinnvolle Free-to-Play-Mechaniken einzubauen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Erfolg wird, war für uns größer, wenn wir uns auf Premium fixieren und ein Gesamtpaket verkaufen, wo es keine Free-to-Play-Mechaniken gibt, weil das ist natürlich sehr aufwendig, Paywalls einzubauen, In-Game-Currency, sich genau game-design-technisch zu überlegen, was gibt's schon vorher, was kann man sich freispielen, was kriegt man als Belohnung, wenn man ein Video schaut. Es gibt sehr viele Modelle und es
gibt das darf man nicht unterschätzen, was da auch an Supportleistung nötig ist, gell? Wenn man so viel Play macht, da muss man halt dauerhaft irgendwas liefern, ja.
Genau, und es gibt riesen Firmen mit unendlich großen Budget, die jetzt sogar die Super Bowl Werbungen zahlen. Also ich glaube, 2 von den Super Bowl Werbungen waren von Free-to-Play Firmen und die geben extrem viel Geld aus, um auf eine große User-Basis zu kommen, um von einem Bruchteil von diesen Usern eben Geld zu bekommen, und das haben wir uns nicht zugetraut in einem halben Jahr, und ich glaube, das wäre auch nichts geworden. Es wäre kein cooles Free-to-Play geben geworden, und so haben wir aber das Gefühl, wenn jemand das Spiel kauft und die $3 zahlt nachher und es gefällt ihm nachher, dann sagt er, es ist okay, der Preis ist okay für das Paket, was ich jetzt bekomme.
Ja, also ich weiß, du kennst vielleicht wahrscheinlich auch die Entwickler oder den Macher von Threes. Die hatten ja auch so ein Modell, dass sie eben erst nicht Free-to-Play waren und ein Bezahlmodell und jetzt aber halt nachträglich auch sich überlegt haben, wie könnte man Free-to-Play sinnvoll nutzen, und haben ja auch eine Threes-Version gemacht, wo man halt eben begrenzte Züge hat oder Werbung gucken muss, glaube ich, und so. Also es ist aber deutlich aufwendiger, als man, glaube ich, denkt, gell? Solche Modelle einzubauen und mehr Recherche und Forschung benötigt, ja.
Ja, und danach, wenn das Spiel einmal draußen ist, muss man die ganze Zeit alles adaptieren. Man muss sich die Daten analysieren, wer spielt, wie lang, auf was, welchem Level ist hier, welche Items kommen am besten an, um das dann perfekt zu monetarisieren. Und da ist es halt viel einfacher, wenn man sagt, ein Gesamtpaket, und der Kunde entscheidet sich, das kaufe ich oder kaufe ich nicht. Man muss es eben gut verkaufen.
Ja. Also ich finde es ja gut, wenn immer auch, wenn es volle Pakete gibt. Ja. Wenn es einfach beide Möglichkeiten gibt. Weil beides hat halt Vor- und Nachteile, finde ich.
Na klar.
Man darf beides nicht so verteufeln. Wie geht ihr denn jetzt weiter vor? Also ich meine, das Spiel ist jetzt seit einer Woche, seit eineinhalb Wochen, 2 Wochen draußen, glaube ich, sowas.
Nicht mal eine Woche.
Also nicht mal eine Woche, ja.
Genau.
Wie macht ihr weiter? Habt ihr quasi schon zur Gründung gesagt, das ist unser Jahresplan, so, das sind die nächsten 2, 3 Spielideen, oder geht ihr jetzt komplett wie so ein Game Jam ran und sagt, so, jetzt wird die neue Idee entwickelt, wir machen erst ein Projekt fertig?
Eigentlich schon. Also für uns ist Shooting Stars jetzt noch nicht komplett fertig. Erstens gibt es noch einen Android-Launch, wahrscheinlich nächste Woche, also auf jeden Fall im Juli. Und dann ist die GDC Europe und Gamescom-Woche. Da sind wir alle 3 eher eine Woche beschäftigt. Und danach werden wir in uns gehen und also zu 99%iger Sicherheit ein großes Content-Update rausbringen für Shooting Stars. Wo man vor allem auf das Spielerfeedback reagiert, also was hat gefehlt, was kann man noch ändern. Rebalancing ist sehr wichtig, und es wird dann einen Haufen neuer Bosse geben und Items, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, das Update bringt was, es sind nicht nur Bugfixes, und dann sehen wir weiter. Ich träume von einer Steam-Version oder vielleicht sogar einer Konsolen-Version. Ich denke, als günstiger Indie-Titel für zwischendurch wird das durchaus Spaß machen. Da müssen wir aber eben Partner dafür finden, die uns da unterstützen, also nicht so leicht, auf diese Plattformen zu kommen. Und ansonsten, also wenn es finanziell möglich ist, wenn wir das Geld aufstellen oder so viel verdienen werden, haben wir auf jeden Fall vor, nächstes Jahr wieder ein neues Spiel rauszubringen, das mindestens so abgedreht ist und noch lustiger. Also unser Ziel ist es eigentlich 1,2. Das wäre es, unser Traum.
1,2 Spiele pro Jahr, oder?
Ja, genau.
Technisch, wie seid ihr da rangegangen? Also ich meine, du hast gesagt, du bist Programmierer, kommst aber eher aus dem Java-Bereich. Dein Kollege, der Alexander auch. Wie seid ihr da jetzt ran? Ich meine, ihr habt Programmierkenntnisse gehabt. Das ist ja schon mal mehr als manche Studios. Aber Spieleentwicklung ist ja dann doch nochmal was ganz anderes.
Es ist ja mittlerweile bekannt, es gibt jetzt schon gratis Game Engines, die sehr viel abnehmen. Das ist mit Unity und gute Programmierkenntnisse kommt man sehr
viel. Habt ihr Unity? Sehr,
ja, klar, Unity 5. Also ich glaube, es ist zu 99,9%, wenn du irgendeinen Spielentwickler fragst heute, was für Engineer nimmt, wenn es keine große Spielebude ist, die eine eigene Engine hat, dann steht Unity dahinter.
Also für Mobile und Indie denke ich auf jeden Fall. Klar, genau. bei den Großen ist natürlich immer noch auch die Unreal Engine und solche Geschichten.
Genau.
Für solche Spiele ist das der Wahnsinn, oder? Wie sich Unity da reingepflanscht hat. Also was für ein Markt, die da... Share. Also es gibt ja gar nicht mehr so groß sowas wie RPG Maker oder solche. Das sind ja wirklich Nischen geworden im Vergleich zu Unity.
Game Maker und also es wirklich und Unity hat das richtig gemacht. Es ist wirklich die Multiplattform haben sie perfekt genäht. Ich sag's so. Ja. Also es ist wirklich null Problem für iOS und Android je nach einem Monat schon. Zu bilden ohne irgendeine Probleme. Und das nimmt ja sehr viel ab. Pathfinding, Collision Detection, das ist alles in der Engine drin, was man natürlich braucht. Man muss schon gut programmieren zu können, um ein Spiel fertig zu machen und zu richtig polischen. Da gehört mehr dazu als einfach nur eine Engine. Aber zum Starten und Reinkommen ist es perfekt. Und man hat wirklich sehr schnell einen Prototyp, den man gleich mal ausprobieren kann, um zu wissen, ob die Spielidee überhaupt funktioniert oder nicht.
Mhm. Und die Portierung ist natürlich ein Riesenvorteil, gell? Also, wenn das man allein mit der gleichen Engine dann auch auf die PS4 und so kommt und auf die Xbox One, ist natürlich schon ein Riesenvorteil.
Genau.
Das ging ja früher gar nicht so, da musstest du ja komplett irgendwie umschreiben.
Genau. Und das ist halt wirklich jetzt der Zugang ist sehr leicht geworden. Das hat natürlich zum Resultat, dass es sehr viel mehr Spiele gibt, aber qualitativ sind die Spiele deswegen wegen der Engine allein nicht besser geworden. Also, da gehört einfach noch wirklich gute Entwickler-Skills, Game Design-Skills und vor allem auch Art-Skills dazu. Das braucht man einfach. Das brauchst du on top, aber die Engine nimmt da sehr viel ab von Problemen, dass man nicht in-house einen Tools-Entwickler braucht, in-house einen, der sich die jede einzelne Game-Mechanik ausprogrammieren muss, die jedes Spiel braucht, das bietet einfach Unity schon an. Mhm. So, das ist eigentlich sehr schnell gegangen.
Jetzt ist der Stefan nicht da, um ihn direkt zu fragen, aber was ich jetzt so vernommen habe, auch was jetzt ich, wenn ich mal Kommentare oder so lese, auch bei Superlevel früher oder so, ach, schon wieder ein Indie-Spiel im Pixel-Look.
Ja.
Ist euch das auch schon begegnet? Und
jeder bemerkt das. Ich bin auch schon gut darauf vorbereitet. Es kann sein, dass es, weil ich eben aus den 90er Jahren komme, spielemäßig. Mhm. Und mir gefällt eigentlich dieser Trend sehr gut, dass Indie-Spiele immer wieder mehr Pixel-Art haben.
Ja, mir auch. Ich verstehe das auch nicht, den Vorwurf. Ja. Das ist wahrscheinlich das Alter. Ja. Ich bin auch 37.
Genau, das kann sein. Aber es ist immer ein Thema und es gibt auch extrem spannende Artikel drüber, also pro, contra, es ist zum Produzieren gar nicht mal einfacher als jetzt Vektorgrafik oder irgendwas, und vor allem ein richtig gutes Pixelart ist wirklich aufwendig, aber es kommt auf das Spiel drauf an, was es vermitteln soll. Wenn du ein comichaftes, buntes Spiel hast, das sehr verrückt und abgedreht ist, haben wir einfach empfunden, dass Pixel Art in Kombination mit Lichteffekten und eben Glow-Effekten, die wir eingebaut haben, wo jeder Bullet ein bisschen ein Licht nachzieht, sehr gut ankommt für so einen Comic-Stil. Und das war wirklich ein stilistischer Zug von uns, dass wir sagen, Pixel Art, weil wir drauf stehen, oder weil ich drauf stehe, der Grafiker hat sich das am ehesten noch zugetraut am Anfang. Das heißt, mit Pixel Art traue ich mir zu, machen wir es einfach. Und es hat uns so gefallen, die ersten paar Prototypen, dass wir gesagt haben, klar, bleiben wir drauf.
Das ist ja auch das Wichtigste, oder? Dass das Studio dahinter steht und das Studio Spaß dran hat, ja.
Genau.
Ich finde es auch den Vorwurf immer ein bisschen schwierig, weil die Pixelspiele, die heutzutage rauskommen, ja auch nicht pur Pixelspiele und nicht 8-Bit-Spiele sind, so, weißt du, oder 16-Bit, oder. Es gibt ja, so wie du gesagt hast, Effekte, die dann halt auch bei Pixeln auf einmal irgendwie cool und funktionieren, die früher gar nicht machbar gewesen wären. Also Titan Souls zum Beispiel ist so ein perfektes Beispiel. Ja. Da fliegen dann halt zwischendurch auch mal Vektormonster durch, ja. Also warum nicht eigentlich solche Stile auch kombinieren oder halt Pixel in 3D-Engines oder so, also.
Ja, na, auf jeden Fall.
Alles legitim.
Mit Physik. Pixel und so, das wirkt gleich ganz anders. Ja. Also, aber ich stehe dazu, es ist wirklich eine Geschmacksfrage. Es gibt Leute, die einfach nicht auf Pixel Art stehen und sagen, das ist ein altes Retro-Spiel, interessiert mich nicht. Aber irgendeinen Weg muss man gehen und wir haben uns für diese Pixel Art entschieden. Und es ist stimmig, finde ich, für das Spiel macht so einen stimmigen Eindruck. Das passt alles zusammen.
Aber heißt jetzt nicht, dass jedes Spiel von euch Pixel wird?
Nein, auf keinen Fall. Also.
Gut, also Shooting Stars im iOS Store demnächst auch auf Android. Kann ich sehr empfehlen. Mir gefällt es wirklich gut. Nicht nur, weil es laserschießende Katzen hat.
Und Regenbogenlaser.
Genau, und Regenbogenlaser. Also einfach ein schönes Schmupp geworden. Gratuliere zu dem Spielchen und ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Wir sehen uns auf der Gamescom und ich wünsche euch viel Erfolg bei den Verhandlungen, weil ich würde das schon auch gerne nochmal mit einem Steuerkreuz testen.
Ja, also sehr gut. Nicht.
Freut mich sehr. Ich muss mir mal fürs iPhone so ein, da gibt's doch diese Steuerkreuz-Dinger mit so Analogpads fürs iPhone. Geht es automatisch dann? Wahrscheinlich schon.
Das muss man extra implementieren. Das wird nicht out of the box, leider.
Na gut,
aber da macht vielleicht, ich finde, man sollte Devices so verwenden, wie sie gedacht sind. Und wenn du bekommst eine Steam-Version so oder so, ob sie dann voll fertig und gepolished ist, kann ich nicht versprechen. Das hängt von anderen Leuten ab, aber mal zum Ausprobieren, das geht schnell.
Sehr gut.
Wir treffen uns auf der Gamescom, ich melde mich.
Genau, das machen wir. Dann sehr cool. Viel Erfolg weiterhin und danke fürs Vorbeischauen.
Ich sage auch danke. Ciao. Tschüss.